Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Lieblingspodcast für die Wissenschaft in Film, Serien und Games. Heute wieder mit mir im virtuellen Studio sind Physiker und Dozent Henry Holland-Moritz.
Hallo.
Außerdem, wie immer mit dabei, ihr werdet nicht überrascht sein, Jack Pop in Leipzig. Er ist Wissenschaftsjournalist und Science-Presenter.
Hallo.
Yay, und ich bin Anne-Dorette Ziems. Ich bin auch Physikerin und auch Wissenschaftsjournalistin. Ich bin ein kleiner Mix aus euch beiden quasi.
Du könntest unser gemeinsames Kind sein.
Das klingt falsch, ja. Heute sprechen wir über eine ganze Filmreihe mal wieder, und zwar ist das Mission Impossible. Ich wollte eigentlich einen coolen Einstieg machen, wo ich sage, irgendwas ist impossible und der Podcast ist nicht impossible, aber es ist alles nichts geworden, deswegen sage ich es jetzt einfach so, Mission Impossible ist heute am Start, aber vorher frage ich euch natürlich nochmal, auf was für Missions ihr so wart seit der letzten Aufnahme.
Wie in der letzten Folge angekündigt, war ich vor mittlerweile 1,5 Wochen in Köln. Im Freihandatelier zum Zeichnen von Händen und Füßen. Letztes Jahr waren ja nackte Leute dran, dort zu zeichnen. Dieses Jahr nur Hände und Füße. Und es ging im Wesentlichen darum zu lernen, wie ist die Anatomie von Händen und Füßen und wie kann man die gut zeichnen. Hände sind so der Endgegner beim Zeichnen. Da gab es halt so ein bisschen Tricks, welche Linien so wichtig sind, wenn man Hände aus verschiedenen Perspektiven zeichnet. Und wenn man so ein bisschen weiß, wie die Hand halt aufgebaut ist, kann man die leichter zeichnen oder besser.
Ist das auch der Grund dafür, warum bei den Comics die alle nur 4 Finger haben?
Genau, ein Finger weniger ist ein Finger weniger, wo man Fehler machen kann.
Clever.
Und ich glaube auch, dass es daher kam, ja. Und es war auch die Message, also der Brian, der hat so ein bisschen geplaudert, der kennt halt einen Haufen Leute, die zeichnen, auch Comics und so. Und der meinte, dass wenn Comics gezeichnet werden, manche Positionen von Händen so kompliziert sind, dass man sie einfach nicht zeichnet, sondern entweder sehr reduziert oder einfach die Hand in einer anderen Position zeichnet, die aber gar nicht dazu passt so richtig.
Ah, okay.
Also selbst gestandene Comic-Artists sind von Händen, also vor allen Dingen von Händen, von Füßen nicht so sehr, so abgeschreckt, dass sie sagen, okay, ich lasse es einfach weg oder zeichne was anderes, was ich kann.
Ehrlich gesagt, ich habe früher, wenn ich so eine Person gemalt habe, richtig oft so gemalt, als hätte die Hände einfach so hinterm Rücken.
Also. Ja, aber genau das sind die Tricks, also müssen wir drauf achten. So, wenn in irgendwelchen Comics, oft zeichnet man die Hände entweder so rudimentär oder so in der Position, wo es halbwegs noch okay aussieht.
Das war doch auch das Ding bei KI jetzt. Das war doch auch so das Ding, dass die KI das lange Zeit nicht hingekriegt hat, vernünftige Hände sich auszudrücken.
Ja, voll, weil das einfach die absolut komplexe Struktur ist, so eine Hand. Ist mega abgefahren.
Aber jetzt kannst du es.
Jetzt kann ich es, bin jetzt Meister in Händen und Füßen.
Ja, bei mir ist gar nicht so viel passiert. Für die, die meinen Instagram-Kanal abonniert haben, für die ist klar, ich bin wieder sehr im Bastelmodus und schmeiß den 3D-Drucker an und pack wieder kleine Elektroniksachen zusammen, denn ich möchte nochmal auf unser Taylor Swift Armband vom letzten Jahr zurückkommen. Da gab es immer mal die Idee, das nicht mit dem Computer zu machen, das war ja quasi unsere Lösung dann, dass man so einen kleinen Minicomputer an den großen Computer anschließt und dann kann man das damit steuern. Und jetzt habe ich bei Instagram eine Umfrage gemacht und die Leute haben gesagt, ey, bau doch eine Fernbedienung dafür. Und das heißt, ich baue jetzt eine Fernbedienung für das Taylor Swift Armband, die natürlich jetzt gar nicht so sehr auf diesen Taylor Swift Hype aufbauen soll, sondern ich erweitere damit meine Elektronik-Skills und für mich ist das ein ganz nettes Projekt und dachte aber, sieht bestimmt auch cool aus, wenn man dann so ein fettes Gerät hat und dann kann das Musik abspielen und Farben machen und hat was ich ja immer liebe, sind diese riesengroßen Schalter. Also es nimmt unglaublich viel Platz weg, es ist total sinnlos, aber ich liebe diese riesengroßen Kippschalter. Quasi wie bei so einem Koffer von einer Atombombe, weißt du, diese riesen Teile, wo wir bei Mission Impossible sind.
So ein Big Red Button, genau. Und dann musst du so zwei gleichzeitig so einen Schlüssel umdrehen und dann drückst du die, ja.
Ja, ihr werdet es alles sehen. Folgt mir auf Instagram.
Bin gespannt.
Okay, also meine Mission in letzter Zeit ist, mich vorzubereiten auf ein sehr großes Ereignis, was nächsten Monat passiert. Und zwar ist hier bei mir im Dorf, im Juni ist hier auch Dorflauf. Mm. Und ich bin offiziell angemeldet und jetzt muss ich die ganze Zeit trainieren.
Wow.
Ja, so sieht's aus. 5,3 Kilometer werde ich absolvieren.
Aha. Cool, cool.
Und ist das für so einen guten Zweck oder so?
Nee.
Es ist einfach nur, wer ist der Beste im Dorf? Und die schlechtesten 10, die werden rausgeschmissen.
So ist es, da darf man hier nicht mehr wohnen. Ja. Nee, es gibt tatsächlich so Teamwertungen und ich bin ja hier bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr und wir machen so ein Team und deswegen habe ich gesagt, okay, ich melde mich jetzt auch an. Das wird mega. Ich bin allerdings eine ziemlich langsame Läuferin. Also ich kann lange laufen, aber nicht so schnell.
Na, was ist deine Pace?
Ich hoffe, ich kann 5,3 Kilometer unter einer halben Stunde laufen, aber bin ich jetzt im Training noch nie.
Also 6-Minuten-Pace, ja?
Ist eher, 6 Minuten wäre gut. Ich muss ja ein bisschen schneller, wieso auch 5,3? Früher war es auch einfach immer 5. Das ist sehr unbefriedigend für mich. Das letzte Mal, dass ich da mitgelaufen bin, war 2017. Da bin ich allerdings 10 Kilometer gelaufen. Da musste man dann zweimal die Runde. Das ist schon blöd. Und ich wollte unbedingt unter einer Stunde und dann war ich irgendwie eine Stunde, eine Sekunde oder 11 Sekunden. Ich weiß nicht mehr. Unter einer Stunde, einer Minute. Aber ich war so richtig sauer dann.
Du brauchst so einen Knopf im Ohr.
Ja, diesmal bin ich besser vorbereitet. Ich habe mittlerweile so eine Uhr, also die, dann kann ich zwischendurch auch mal gucken, wie schnell ich bin. Das hatte ich da nicht. Ja. Okay, wir haben uns Mission Impossible ja nicht jetzt einfach so random ausgesucht, sondern wahrscheinlich ahnt ihr es schon, weil es gerade einen neuen Mission Impossible Film gibt. Wie ist es bei euch? Ich habe den noch nicht gesehen. Habt ihr schon den neuen Film gesehen?
Mm-mm. Und ich muss auch schon wieder gestehen, dass ich sehr viele von diesen Mission Impossible Filmen nicht gesehen habe. Außer Teil 1, das ist aber schon sehr, sehr lang her, und Teil 2. Teil 2 habe ich damals im Kino gesehen, weil dazu gab es diesen geilen Limp Bizkit Soundtrack. Vielleicht erinnert ihr euch.
Ja.
Und den Film fand ich aber mega scheiße.
Ja, man muss halt auf so Action stehen, ne? Und auf dieses ganze Spionagezeug und so, weil ich habe jetzt auch nochmal beim Recherchieren gemerkt, dass das schon ein Riesending ist. Also ich habe auch wenige Filme gesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich den aktuellen jetzt noch gucken werde. Aber die haben ja ein immenses Budget, Produktionskosten, aber die spielen auch so viel Kohle ein.
Ja, das ist krass.
Und ich glaube, auch der letzte Teil wird jetzt sehr, sehr gut performen. Es soll ja der letzte sein.
Ja, ist dann vielleicht auch mal gut. Also ich bin auf jeden Fall jetzt wieder hooked, weil ich habe extra in Vorbereitung, habe ich angefangen, ich habe nicht alle geschafft, ne? Ich habe jetzt angefangen, die wieder zu gucken. Ich habe jetzt 1, 2 und 4 geguckt, tatsächlich. Und ich bin jetzt ein kleines bisschen drin und
schon, ne?
ich bin ehrlich gesagt auch richtig gespannt. Also ich weiß ja, worüber ihr gleich in den Science-Teilen sprecht. Bin jetzt gespannt, auch was ihr sagt, jetzt wo ich das wieder so ein bisschen besser vor Augen habe und so, was sie da alles so Cooles machen. Ich habe auf jeden Fall als ich den ersten jetzt gesehen habe vor ein paar Tagen, da dachte ich so, ja krass, 96 ist auch schon eine Weile her. Mhm. Und wie da manche Sachen, also ich lieb immer auch in so alten Filmen, dass man manchmal ja gar nicht merkt, dass das schon relativ alt ist und dann holen die so einen Laptop raus und dann ist der irgendwie so einen Meter dick oder so.
Stimmt, die haben noch diese Floppy-Disketten, ne?
Ja, die ganze Zeit, genau, in Mission Impossible 1, da geht's ja die ganze Zeit auch um so eine Diskette, die sie da irgendwie ergattern und was drauf speichern und so weiter. Und vor allem ist am Anfang auch so eine Szene, wo die im Flugzeug sind und die bekommen ja dann, oder er bekommt ja dann immer seinen Auftrag so zugespielt auf merkwürdige Art und Weise. Und dann kam halt die Flugbegleiterin mit so einer Kiste voller Kassetten und dann war sie halt so, wollen sie einen Film gucken? Und ich so, ja krass, so war das mit Filmen in Flugzeugen in der Vergangenheit.
Wie, du hast Videokassetten ausgewählt, oder was?
Ja, anscheinend.
Was?
Also das haben die, das haben, also locker nur in der Business Class, ne? Also locker nicht, nicht für alle.
Krass, aber in den Sitzen waren dann so Videogeräte drin. Also ich meine, die Dinger waren ja mega sperrig.
So, nicht in den Sitzen, das kam so aus der Armlehne. Also hat das dann so in die Armlehne so reingepackt.
Okay, wow, trotzdem.
Und dann kam das da so raus. Und dann hat mich das so sehr interessiert und dann habe ich mal gegoogelt und es gibt einen Wikipedia-Artikel zu Flight Entertainment. Und da steht, dass tatsächlich schon 1921 das erste Mal ein Film im Flugzeug gezeigt wurde.
Was?
1921. Was? Aber dann natürlich auf so einem großen Bildschirm für alle. Also nicht so, dass jeder das irgendwie persönlich bei sich gucken konnte.
Abgefahren.
Okay, für alle, die nochmal eine kleine Auffrischung, was Mission Impossible angeht, brauchen, kommt hier jetzt wie immer nochmal eine Zusammenfassung.
Die Mission Impossible-Reihe ist eines der erfolgreichsten und langlebigsten Action-Franchises von Hollywood. Im Mittelpunkt der 8 Filme steht Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise, ein Agent der geheimen Regierungsorganisation IMF, der mit seinem Team regelmäßig versucht, globale Katastrophen zu verhindern. Die Filme verbinden dabei moderne Actionsequenzen und spektakuläre Stunts mit ganz klassischen Spionageelementen, zum Beispiel Hightech-Gadgets wie smarte Kontaktlinsen oder hyperrealistische Masken. Nach einem erfolgreichen Start 1996 ebbte der Erfolg nach Teil 3 etwas ab, konnte aber im Jahr 2011 mit Teil 4 wiederbelebt werden, vor allem durch das Commitment von Tom Cruise, die Reihe fortsetzen zu wollen und dabei bis an seine körperlichen Grenzen zu gehen. Denn Cruise ist nicht nur Hauptdarsteller und Produzent, sondern bekannt dafür, seine Stunts komplett selbst zu machen, zum Beispiel indem er mit einem Motorrad von einer Klippe springt, sich mit den Händen an ein Flugzeug hängt oder minutenlange Unterwassersequenzen dreht. Seit Teil 5 prägt Regisseur Christopher McQuarrie den Stil der Reihe entscheidend mit. Er bringt nicht nur clevere Drehbücher und moralische Tiefe ein, sondern inszeniert die Action handgemacht, präzise und intensiv mit möglichst wenig CGI. Mission Impossible ist damit mehr als nur reine Blockbuster-Action. Das Franchise beweist, dass auch heute noch großes Hollywood-Kino mit handwerklichem Anspruch möglich ist, getragen von einem Star, der alles gibt, um dem Publikum nie dagewesene und spektakuläre Szenen zu präsentieren.
Wusstet ihr, dass Mission Impossible auf einer Fernsehserie beruht?
Ja. Daher kommt auch dieses berühmte Lied oder dieser berühmte Jingle von Mission Impossible. Ja.
Ich wusste es nicht, aber ich wusste es jetzt schon seit ein paar Tagen. Also weil ich dann das auch bin. Bei Wikipedia Recherchequelle Nummer 1, weil ich das auch gelesen hatte. Ja, krass, ich wusste es nicht. Auf zwei verschiedenen Serien, ne?
Ja, genau. Eine Sequel-Serie in den 80ern und die Originalserie ist aus den 60ern mit 171 Episoden. Also das war damals ein Riesenerfolg.
Krass. Ne? Ja, finde ich auch krass.
Und Tom Cruise war ein Riesenfan von dieser Serie und hat dann gesagt, hier, lass da mal Filme draus machen. Und die Original-TV-Crew, also die Schauspieler und Schauspielerinnen von damals, die fanden es überhaupt nicht geil. Der eine ist aus der Vorstellung auch frühzeitig gegangen, weil er es so scheiße fand.
Echt?
Aus dem ersten Teil. Weil sie es halt natürlich komplett neu adaptiert haben. Ja, ist natürlich sehr anders.
Ja, okay.
So, ja, sehr, sehr auf Action konzipiert und ja. Mein Lieblings-Funfact zu Tom Cruise übrigens ist, wusstet ihr, dass Tom Cruise einen Schneidezahn genau unter seiner Nase hat?
Ja, das wollte ich sagen. Das ist eine der Sachen, die ich in Köln gelernt habe. Nicht nur Hände und Füße zeichnen, sondern es ging auch um Mission Impossible. Und da haben die genau das erzählt.
Ja.
Und wenn du das einmal siehst, du kannst es nie mehr nicht sehen.
Stimmt.
Oh Gott, ich habe noch einige Filme vor mir. Sag das doch nicht.
Ja, wo wir bei Tom Cruise waren und sind, ich finde es krass, das ist mir jetzt auch bei der Recherche nochmal aufgefallen, der ist ja ein sehr charmanter und smarter auch Interviewgast, ne? Also auch wenn er jetzt auf Promotour ist und so, der kommt ja immer sehr locker und cool rüber und ich finde es krass, wie er das geschafft hat, dass er trotz seiner immensen Scientology-Verbindungen auch in Hollywood echt immer überall gut ankommt, ne? Also das ist ja wirklich schlimm, was Scientology machen und jeder weiß, wie krass er da involviert ist.
Dass da so drüber hinweggesehen wird.
Ja,
ne?
Ja, komplett, ne?
Ja. Ja, ich erinnere mich auch, dass wir damals bei Science vs. Fiction ja auch schon mal haben wir lange überlegt, ob wir was über Mission Impossible machen oder nicht. Mhm. Und da ging es ja genau darum, also wie problematisch das alles ist mit Tom Cruise und Scientology und so. Deren Hochzeit zum Beispiel, Katie Holmes und Tom Cruise, die war ja auch nach so einem Scientology-Ritus. Und das ist ja auch alles sehr skurril. Was da ist. Es ist eine Sekte. Wir sprechen das jetzt mal ganz kurz aus. Es ist ja auch eine Sekte einfach.
Aber das mit dem Scientology, dass es in Hollywood sehr toleriert ist. Also Tom Cruise ist ja nicht der Einzige, der da ist. Ne? Zum Beispiel John Travolta ganz bekanntes Gesicht davon. Und ich sag mal, der macht ja auch noch mit.
Ja, und da merkst du wieder, was Macht und Geld dann für einen Einfluss hat. Ne? Ja, also wie das Moral verschiebt und dann lässt du das bei den Leuten durchgehen und so. Ja. Gut. Aber, tja, wir machen jetzt auch eine Folge dazu. Ihr wisst, dieser Podcast zerstört sich, nachdem ihr ihn angehört habt, innerhalb von 20 Sekunden von selbst. Von daher, wir wussten von nichts.
Okay, lass uns direkt reinspringen in den wissenschaftlichen Teil.
Ich fange an mit einer sehr berühmten Sache aus Mission Impossible. Oder, ich sag mal, es kommt ja nicht nur in Mission Impossible vor, sondern auch in anderen Agentenfilmen. Und zwar tarnen die sich ja häufig mit solchen Masken, so Silikonmasken, die sie dann in einem übelst coolen Move sich vom Gesicht ziehen und preisgeben, wer sie eigentlich wirklich sind. Und also gleich eine lustige Geschichte. Beetlebum, der Illustrator oder Comic-Artist auch aus Jena, liebe Grüße, der war letztens bei uns beim Zeichnen in Jena und der meinte, Henry, du hast so ein richtiges Versteckgesicht. Weil, kennt ihr das? So diese klassische Tarnung in irgendwelchen Cartoons, wenn Leute eine Brille tragen mit einer Maske und einem Schnurrbart. Ja. Genauso sehe ich aus. Hat gemeint, wenn ich mich mal tarne, ich sehe immer noch genauso aus.
Oh Mann.
Ja, in Mission Impossible machen die das natürlich ein bisschen fancier, ne? Da nutzen die eben, wie gesagt, solche Silikonmasken, um sich zu tarnen, um durch irgendwelche Sicherheitskontrollen zu kommen oder um an irgendwelche Informationen zu gelangen. Und ja, das Ganze sorgt natürlich für einen Nervenkitzel, weil es spannend ist, ob jetzt Ethan Hunt entdeckt wird oder nicht und ob sein Plan für die Täuschung genauso aufgeht. Und habt ihr mal so zum Karneval oder sowas so Masken getragen? Gibt's ja auch so für verschiedenste Anlässe solche Silikonmasken?
Ehrlich gesagt, ich nicht, glaube ich. Ich habe nie so ein Kostüm gehabt, wo man so eine Komplettmaske trägt.
Wir haben ja damals für Science vs. Fiction so ein, zwei Mission Impossible Sachen gemacht. Die packen wir euch auch in die Shownotes, wenn ihr das nochmal in Videoform sehen wollt. Und da haben wir auch einen Short gedreht und haben wir so eine Maske bestellt. Also man muss zugeben, das war jetzt keine von den teuren, weil ich war ja auf ganz vielen Cosplay-Conventions und da gibt es wirklich Leute, die mit diesem Silikon arbeiten, auch mit Latex arbeiten und dann wirklich krasse Masken herstellen. Und das dauert ewig und das ist unfassbar teuer. Das heißt, was wir damals hatten, war wirklich eher so eine Amazon-Maske. Und ich fand aber schon, das war so eine Opa-Maske, die ich mir aufgezogen habe. Also von Weitem funktioniert das trotzdem, ne? Das ist, kommt dann auch immer drauf an, was noch drumherum ist und wie gut du die jetzt in den Kragen packst und dann noch einen Hut aufsetzt, so.
Ja, was, wisst ihr, was so eine hochwertige Maske kostet? Also Jack, du hast ja gerade schon angesprochen.
Für die Filme jetzt selber?
Ja, schätz mal.
Ist nicht $5,000 oder so? Irgendwas so, also ein paar Tausend auf jeden Fall.
Oh, ich hätte auch gesagt 1000.
Mhm, ja. Ja, er kommt in die richtige Richtung, zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
Ja, Wahnsinn.
Ach, krass.
Das ist so, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und der Film Der seltsame Fall des Benjamin Button mit Brad Pitt, hatte 24 verschiedene solcher Masken. Und jede von denen hat ungefähr $15,000 gekostet. Also das ist schon enorm, was alleine
wow,
in diese Masken
das ist ja richtig krass.
Da reinfließt, ne? Aber man kann solche Masken in relativ guter Qualität auch schon so kaufen für unter $1,000. Und die gibt es beispielsweise schon bei Etsy. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe da mal bei Etsy reingeschaut. Ich pack euch mal einen Etsy-Link in den Chat und schaut euch mal diese Maske an. Täuschend echt.
Oh Gott. Die sehen aus wie aus Holz. Sie sehen aus wie ein Holzklotz und jemand hat was rausgeschnitzt.
Sieht aus wie diese Bilder, was ich eigentlich haben wollte und dann auf Wish bestellt.
Ja, nailed it. Genau.
Vor allem, hey, Hauptsache Elon Musk-Maske. Das sieht gar nicht aus wie Elon Musk.
Übelst geil, ne? Also es soll Elon Musk sein. Also man muss sagen, es ist eine sehr preiswerte Maske. Sie kostet 55 Euro, ja. Und
ja,
es ist Elon Musk ungefähr.
Nee.
Wenn man beide Augen zudrückt.
Genau.
Ja, genau. Wenn man alle Augen zudrückt, ist es auf jeden Fall Elon Musk.
Hollywood-Qualität steht hier.
Ja.
Genau, das ist das Geile. Es steht sogar noch dabei, Hollywood-Qualität. Man erkennt euch nicht. Man denkt echt, ihr seid Elon Musk.
Aber können wir nur mal ganz kurz, wenn ihr hier auf der Seite seid, könnt ihr mal ganz kurz ein kleines Stück nach unten scrollen und diese in den Kommentaren.
Du meinst alles top, gerne wieder, super schöne Maske.
Könnt ihr da mal kurz, ich weiß nicht, das ist keine Maske für Hollywood, das ist für andere Filme, sag ich mal.
Genau, für alle, die es nicht sehen, also die Person, die diese Elon Musk-Maske verkauft, die verkauft auch Schweinemasken mit Schwarz in Schwarz, ja, und es sieht so ein bisschen, naja, sehr fetischmäßig aus, was da noch verkauft wird. Also ich denke, darauf liegt der Fokus dieses Shops und Elon Musk ist wahrscheinlich ja für Leute mit Elon Musk-Fetisch. Ne?
Das, oh Gott!
Wer weiß das schon. Aber es gibt bei Etsy auch andere Qualität. Ich packe euch noch einen zweiten Link in den Chat. Das gibt es auch bei Etsy.
Ah, ja.
Oh, wow.
Ja, da sind wir schon in einer anderen Preisliga und auch qualitätsmäßig.
Das ist eine Maske von Walter White, von Bryan Cranston als Walter White aus Breaking Bad.
Genau.
Und es sieht extrem realistisch aus. 1200 Euro. Wahnsinn. Das ist echt irre.
Genau, da kommt man schon in die Richtung so, wo man sagen kann, okay, das Ding, das kann was. Ne? Und ist also, ich sag mal, relativ zu den Sachen, was das in Hollywood kostet, schon erschwinglich. Ne? Wie man solche Masken herstellt, ist, dass man einen Negativabdruck des Gesichts macht, das man eben abbilden will. Und moderne Verfahren nutzen auch so 3D-Scanner, die das Gesicht innerhalb von wenigen Minuten bis in die Pore genau abbilden können. Und man stellt dann eben eine Form her, schleudert da so flüssiges Silikon rein und erstellt dann eben so eine dünne Maske. Und anschließend werden die handbemalt und jedes Detail, also jedes Haar für die Augenbrauen und das Haupthaar wird einzeln in diese Maske sozusagen reingesteckt. Also es ist ein übelster Aufriss, so eine Maske zu machen.
Krass, ja.
Und Silikon nimmt man deswegen dafür, weil das eben die Elastizität und die Textur von der menschlichen Haut eben sehr, sehr gut abbildet. Also ist da eben sehr, sehr ähnlich. Und auch weil das so flexibel ist, können Gesichtsausdrücke eben auch nachgebildet werden. Ja, das ist ja für so eine Maske, wenn man jemanden täuschen will, natürlich extrem wichtig, dass so die Mimik da auch schön noch drin vorkommt. So, und jetzt ist aber die Frage, funktioniert so eine Täuschung dann tatsächlich? Also in Filmen ja schon, also man merkt oft gar nicht, wer da irgendwie eine Maske hat oder nicht, also als Zuschauer, ja, und die Leute im Film dann meistens ja natürlich auch nicht. Aber wenn man keinen Film schaut und jemanden vor sich hat, der so eine Maske trägt, was denkt ihr? Ist es easy zu erkennen oder?
Kommt wahrscheinlich auch wieder darauf an, wie lange man die Person anguckt und wie doll man denn so, wie nah man dran ist vielleicht auch. Mhm. Also was jetzt so Mimiken und Gesten, also du meinst ja gerade, dass man das schon sehen kann, denn die Mimik, die gemacht wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da dann trotzdem noch so ein bisschen dran hapert. Also dass man dann trotzdem das Gefühl hat, oh, irgendwie steif im Gesicht.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es was mit der Art des Gesichtes zu tun hat. Also wenn du Gesichter hast, die du häufig nicht kennst oder keine guten Erfahrungen hast. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass ältere Leute gut gehen, weil die eh schon so viele Falten haben und da kannst du wahrscheinlich sehr viel verstecken. Also wenn du eine glatte, junge Haut hast, fallen dir wahrscheinlich fehlende Bewegungen mehr auf, als wenn du jetzt, ja, alles so wie bei uns, Henry, ne, schon verwurstelt und verknautscht warst.
Und wie ist das beim Sprechen? Also wenn man die Maske auf hat, beim Mund halt, kann ich mir auch noch am ehesten vorstellen, dass man das irgendwie merkt. Also dass da sind, weil da muss ja dann irgendwie so ein Übergang sein.
Also das ist ja die große Herausforderung dann bei diesen Maskenbildnern da in Hollywood, dass die da die Masken so anpassen, dass die Leute da das gut nachstellen können. Also so eine teure Maske, die ist so dünn und passt so gut auf die Haut der Person, die Maske trägt, dass es schon ganz gut übertragen wird. Aber ich denke, bei so einer 1.000-Euro-Maske wie jetzt Bryan Cranston geht es wahrscheinlich nicht. Und die Hollywood-Masken, die liegen ja auch richtig fest an. Also die ziehen die so richtig drüber und dann, und dann liegen die richtig an dem Gesicht an. Aber es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung dazu. Ich habe mal geschaut, die aktuellste ist von 2020 und da haben Forschende von der Uni in York untersucht, wie gut solche hyperrealistischen Silikonmasken in realen Situationen, also beispielsweise bei einer Passkontrolle, erkannt werden. Und dazu haben die Besuchende vom London Science Museum gebeten, so eine als Passkontrolleur zu fungieren und in 2 Meter Entfernung eben zu gucken, ist die Person, die sie da anschauen, die Person auf dem Pass. Und es gab Personen mit Maske und ohne. Und die zu kontrollierenden Personen, die haben nicht gesprochen. Also da ging es nicht um Mimik und Gestik. Also das haben sie nicht untersucht. Aber die sollten einfach nur durch den Blick prüfen, ob das eine echte Person ist oder nicht. Und anschließend wurden die eben gefragt, was sie über die Person dachten, ob denen irgendwas Seltsames aufgefallen ist und ob sie dachten, dass es eine Maske oder eine Verkleidung ist. Und das Ergebnis ist, 82% der Teilnehmenden haben das nicht gemerkt, dass es nicht die Person
ist. Aber die wussten jetzt quasi nicht, dass sie darauf achten müssen, ob es eine Maske ist oder nicht, oder? Ich glaube, wenn man weiß, oh, ist es jetzt eine Maske oder nicht, dann guckt man ja auch nochmal anders. Also die haben das quasi so neutral gemacht.
Naja, selbst nachdem die aufgeklärt wurden, dass es Betrug geben könnte und dass es solche Masken tatsächlich gibt, glaubten 10% immer noch nicht, dass die.
Das ist krass. Das ist krass.
Also, obwohl die es dann wussten, also es sind jetzt nur noch 10%, ne? Aber trotzdem finde ich das irre, wenn du jemanden sagst, okay, der trägt eine Maske und dann sagst du immer noch,
krass.
Ja, voll. Ja, genau. Und nur 13% haben angegeben, dass es sich möglicherweise um eine Maske handelt. Und 11% gaben an, dass es vielleicht eine Verkleidung ist. Also es klappt relativ gut. Aber wie gesagt, keine Mimik oder sowas dabei.
Ist jetzt für internationale Spionage vielleicht keine Benchmark, die du cool findest, aber ich sag mal für Trickbetrügereien oder für alles andere reicht es ja vollkommen aus. Wenn du 9 von 10 Leuten oder 8 von 10 Leuten täuscht, das ist schon ordentlich.
Schon krass. Voll.
Ich meine, man hat ja auch immer das Gefühl, jetzt so von so Berichterstattungen und sowas, dass jetzt am Flughafen die krassesten Kontrollen auf der ganzen Welt sind. So. Aber ich glaube, so krass ist es ja auch gar nicht. Also wie doll wird man da wirklich kontrolliert? Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der hat mal mit seinem Bruder den Reisepass getauscht und das hat auch funktioniert.
Oh, krass. Wann war das? Wann war das?
Also ich weiß auch nicht, ist vielleicht auch keine Top-Idee oder so. Ist bestimmt schon länger her, 15 Jahre oder so. Oder vielleicht auch 20.
Ja, okay.
Was ich nur sagen will, ist, ja klar, die kontrollieren einen und die gucken ja auch ins Gesicht und so, aber ja nicht bei jeder Person wird so super akribisch geguckt. Das wäre wahrscheinlich zeitmäßig auch irgendwie gar nicht drin.
Also der Grund, dass das so gut funktioniert, dass wir uns durch Masken so leicht täuschen lassen, ist, wie die Gesichtserkennung im Kopf funktioniert. Also wir verarbeiten Gesichter konfigural, das heißt, unser Gehirn analysiert die räumliche Anordnung von Gesichtszügen. Also wie ist der Abstand der Augen zueinander, wo ist die Nase und so. Und wenn die Textur und die Qualität von der Maske nichts irgendwie Unstimmiges hat, dann umgeht das quasi voll den Mechanismus unseres Gehirns. Und dann sagt das Gehirn, alles klar, Gesicht ist echt.
Deswegen funktioniert diese Thatcher-Illusion auch so gut. Kennt ihr das? Das ist so ein umgedrehtes Gesicht und also steht auf dem, steht auf dem Kopf.
Und die Augen sind quasi falsch rum.
Genau, und die Augen und Mund ist falsch rum. Das heißt, wenn du es richtig rumdrehst, guck dich so eine komische Fratze an, aber weil es auf dem Kopf steht und die Proportionen an sich stimmen, fällt dir das nicht auf und du sagst, ja, ist doch ein normales Gesicht. Und erst wenn du es dann richtig rumdrehst, siehst du, dass Augen und Mund verkehrt rum sind. Und das hängt auch damit zusammen, genau.
Und wenn die Teilnehmenden in dieser Studie eben dachten, dass die Ausweise, die sie kontrollieren, echt sind, und das heißt, die gehen nicht davon aus, dass irgendwas nicht stimmt, dann ist man auch überhaupt nicht aufmerksam für solche Unstimmigkeiten. Ja. Und in solchen vertrauten Situationen lässt man sich dann eben sehr, sehr leicht täuschen. Und in Mission Impossible, da umgeht Ethan Hunt ja aber auch technische Sicherheitssysteme. Ne? Das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, Anne, was du schon angesprochen hast, dass heutzutage ja, man legt den Reisepass irgendwie in dieses, auf so ein Scanfeld und dann tastet einen so ein Scanner ab. Ja? Und diese Sicherheitssysteme an den Flughäfen, die scannen meistens nur biometrische Merkmale, wie zum Beispiel eben Augenabstand und passt das zu dem Passbild. Das lässt sich tatsächlich leicht durch Masken täuschen, aber so richtig moderne Systeme, die nutzen 3D-Scans. Beispielsweise auch Iriserkennung und so Infrarot-Scans. Und da sind die Masken dann nutzlos. Also wenn man so einen 3D-Scan macht oder gerade den Iris-Scan, denn die Iris kannst du ja durch eine Maske nicht täuschen, dann fliegt man eben auf. Und diese Infrarot-Scans, die checken die Körpertemperatur und die ist dann natürlich entsprechend auf der Maske wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Und da käme man dann nicht durch.
Aber das ist bestimmt nur ein Wettrüsten, oder? Also ich weiß nicht, wie viel Insights du jetzt hast, ob das im Agentenbusiness wirklich genutzt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich genutzt wird. Aber wenn du jetzt wirklich so internationale Sicherheitsmaßnahmen hast, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch irgendwelche Methoden finden, das dann irgendwie zu umgehen. Vielleicht die Maske mit so einem feinen Draht von unten beheizen oder sowas, oder weißt du?
Ja. Also ich denke, wenn man die Maske ja nur lang genug trägt, dann nimmt die ja auch so ein bisschen Körpertemperatur ab. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem, weil die da auch wieder so ein bisschen Wärme abgibt und so. Ich denke, so ein bisschen Unterschied kriegt man da auch rein. Aber wahrscheinlich kann man es auch beheizen oder irgendwas. Also ich denke, technisch gibt es da sicherlich auch Möglichkeiten, um da irgendwie rumzukommen. Also ich denke auch, dass es eher so ein Wettrüsten ist. Ja. Aber wahrscheinlich kann man vielleicht irgendwann auch so, oder vielleicht ist auch dieser 3D-Scan, dass der irgendwie solche Unstimmigkeiten in der Oberfläche dann feststellt, ja, dass es keine menschliche Haut ist, sondern irgendein anderes Material.
Weil es keine Poren hat oder so.
Und bei Mission Impossible nutzen sie das ja gar nicht mal primär, um so Technik zu täuschen, sondern ja schon eher, um Menschen zu täuschen.
Voll, genau.
Und da können wir ja schon sagen, dass das relativ realistisch ist, ne, was wir jetzt gelernt haben.
Ja, genau. Und gerade, wenn die Maske richtig gut gemacht ist und die Mimik übertragen wird, dann denke ich, merkt man das auch nicht.
Ja.
Und Anne, du hast ja auch schon gesagt, so Betrüger können es easy peasy nutzen und da gab es auch schon sehr krasse Fälle dazu. Ein Bankräuber hat mal eine Silikonmaske genutzt in den USA, um eine Bank zu überfallen und das war die Maske eines schwarzen Mannes. Ne? Das ist dann auch ein bisschen so ein bisschen Ethnien und dies, das, je nachdem, was man so von der Sehgewohnheit eben gewohnt ist. Und der Typ hat eben eine Bank ausgeraubt und diese Maske sah eben eine Person ähnlich, die man dann aufgegriffen hat, der aber gar nicht die Bank überfallen hat. Und dann unter dieser Maske hat aber ein weißer Mann gesteckt und den hat man dann irgendwann erwischt. Aber erstmal hat man den Schwarzen natürlich eingebuchtet, wo man dachte, der war's.
Ja, da spielen natürlich dann wieder rassistische Stereotype auch mit rein, ne? Dass du sagst,
Ja.
Das ist dann natürlich auch, ich sag mal in Anführungszeichen, clever, ne, dass du sagst, ja, ich nutze diese Stereotype und mach mir da eine Maske draus, weil ja, logisch, dann suchen alle einen schwarzen Mann, weil es werden ja immer schwarze Männer gesucht dann in dem Kontext.
Ja,
krass.
Ja, genau. Vor allem, das ist jetzt ein Fall, wo dann auch rausgekommen ist, dass das eine Maske war, ne? Es kann noch Fälle geben, wo wir es jetzt gar nicht wissen, wo jemand auch eine Maske getragen hat.
Ja, das ist echt krass. Und am Flughafen gab es auch mal einen Fall in Hongkong. Da ist ein asiatischer Mann, 20 Jahre alt, als weißer alter Mann. Also das hast du ja schon gesagt, Jack. Bei alten Leuten fällt es wahrscheinlich nicht so auf. Der ist durch eine Sicherheitskontrolle gekommen, ist ins Flugzeug gestiegen, nach Vancouver geflogen. Und dort am Flughafen haben sie es aber gemerkt. Also dann haben sie ihn eingebuchtet. Und Da ist es dann aufgefallen.
Weißt du warum oder woran die das gemerkt haben?
Nee. Ich habe nur so Zeitungsartikel gelesen, dass das passiert ist, aber jetzt nicht konkret. Also was der vorhatte und so, keine Ahnung. Und woran sie es gemerkt haben, wahrscheinlich dann auch irgendwie Pass kontrolliert und dann hat irgendwer mal genau hingeguckt und hat gesehen, alles klar, ja. Er ist es nicht.
Die Falten sind zu starr.
Genau, viel zu krasse Falten. Ja, also alles in allem kann man sagen, ja, man kann Menschen easy durch Masken täuschen, aber es wird immer schwieriger, Technologie oder die technischen Sicherheitssysteme zu täuschen. Die werden natürlich immer besser, aber wer weiß, was in der Maskentechnologie noch passiert.
Vielleicht hat sich ja jemand vorhin gefragt, hey Anne, wieso hast du Teil 1, 2 und 4 von Mission Impossible geguckt? Was ist mit 3? Vielleicht hat sich auch niemand gefragt, aber ich sage jetzt warum. Und zwar, weil ich jetzt was erzähle zu einem kleinen Aspekt aus Mission Impossible 4. Und natürlich war es folgendermaßen, ich habe es nicht geschafft, alle zu gucken und dann musste ich einen auslassen, weil ich ja unbedingt den vierten Teil noch sehen wollte. Und zwar sehen wir im vierten Teil in 2 Szenen ist das tatsächlich nur ein sehr spezifisches Gadget und das sind so smarte Kontaktlinsen. Das ist einmal direkt am Anfang, da trägt ein Agent diese Kontaktlinsen und er kann damit quasi so Personen erkennen. Also er kann, nicht Personen erkennen, wie nennt man das? Er kann die,
Augmented Reality.
Kann die so tracken und Augmented Reality ja, aber quasi er scannt seine Umgebung mit dieser Kontaktlinse und dann werden so bestimmte Personen rausgefiltert und dann irgendwelche Informationen zu denen angezeigt und so weiter. Also dafür nutzt er das quasi. Und okay, und dann kommt es ganz deutlich später nochmal im Film vor und da in der Szene ist es dann so, da trägt tatsächlich das Hawkeye, Hawkeye spielt mit bei Mission Impossible Teil 4.
Ja, Jeremy Renner, ja.
Ja, Jeremy Renner, genau. Er trägt die Kontaktlinsen und hat dann so Dokumente vor sich und dann zuckt er so ein bisschen mit den Augen und dann scannt er das quasi gerade und dann wird das parallel halt irgendwo anders ausgedruckt. Also ja, man kann einfach sagen, es sind so smarte Kontaktlinsen, die coole technische Sachen können. Und jetzt natürlich die Frage, gibt's sowas auch in echt? Kann man sowas auch in echt machen? Ihr tragt breitende Brille, hättet ihr gerne solche Kontaktlinsen?
Ja, ich finde das mega cool. Und ich sag mal, Google Glasses war ja schon der erste Schritt und es gibt ja wirklich Brillen, die dir entweder übers Gehör oder tatsächlich über eine Anzeige diese Informationen schon zeigen. Und ich glaube, der Hauptknackpunkt ist tatsächlich nur die Größe, ne? Dass du also der Informationsfluss und die Verarbeitung ist kein Problem, aber du musst es halt in diese kompakte Form kriegen, dass die Sensoren und die Prozessoren so und die Batterien vor allen Dingen auch so klein werden, dass du es ins Auge packen kannst. Und ich hätte das total gern, weil das fände ich super, wenn du zum Beispiel dein Google Maps, weißt du, wenn ich Fahrrad fahre, ich gucke halt tatsächlich manchmal beim Fahren aufs Handy und ich weiß, das ist nicht cool, aber warum gibt es die Kontaktlinsen noch nicht, ja? Gib mir die Kontaktlinsen, wo Maps mit drin ist und dann löst sich das und dann sterbe ich auch nicht.
Also ich würde diese Kontaktlinsen auch gerne haben, ja. Könnte ich mir die Brille sparen. Aber ansonsten bis dahin bleibe ich bei der Brille.
Google Glasses, fällt mir gerade ein, wurde ja auch einfach irgendwann aufgehört. Also es ist ja nie so richtig auf den Markt gekommen. Ich erinnere mich daran, dass Galileo, da war mal so ein Beitrag natürlich darüber. Aber damals, als ich noch dachte, Galileo ist eine wissenschaftlich wertvolle Sendung, da gab es da einen Beitrag drüber, aber es ist ja, war ja nie auf dem Markt. Also die haben da ja quasi aufgehört, bevor man das irgendwie so richtig kaufen konnte. Da gab es ja nur so ein ganz paar Sachen, die so rumgeschickt wurden, irgendwie zum Testen und so weiter und für Berichterstattung. Aber das war es dann ja irgendwie.
Ja, ist eigentlich schade, weil das hätten die das ein bisschen mehr weiterentwickelt, wäre das, glaube ich, auch ein bisschen praktikabler gewesen. Ne? Die Dinger sahen ja auch komisch aus, so wie aus so einem Science-Fiction-Film aus den 70ern. Und ich meine, an sich cool, aber ich denke, die hätten da noch ein bisschen investieren müssen. Aber jetzt der Sprung zur Kontaktlinse ist vielleicht auch ein bisschen cooler, statt diese Brille.
Kurz vorweg, also generell smarte Kontaktlinsen, was bedeutet das? Das bedeutet dann natürlich einfach nur, dass die Kontaktlinsen noch so ein paar Funktionen mehr haben, als einfach nur die Sehschwäche auszugleichen. Und kann so aussehen wie bei Mission Impossible, kann natürlich auch total andere Funktionen haben. Es gibt tatsächlich verschiedene Forschungsgruppen, die an sowas arbeiten oder die sich zumindest mal theoretische Gedanken dazu machen. Es gibt sowas noch nicht auf dem Markt, kann ich jetzt leider schon mal vorwegnehmen. Und das Hauptaugenmerk liegt dabei halt auch eher auf so eine medizinische Anwendung. Also, dass man so verschiedene Körperfunktionen überwacht, wenn man irgendwelche chronischen Krankheiten hat und so weiter, dass einem das da so ein bisschen bei helfen kann. Das ist so ein bisschen das, was vor allem interessant ist, wenn wir jetzt aber so in Richtung Spionage und so weiter gucken, dann ist das ja vielleicht eher so ein bisschen nebensächlich und andere Sachen sind cooler. Und es trifft sich richtig gut, dass ich gerade einen Artikel zu witzigen Kontaktlinsen geschrieben habe, die jetzt quasi nicht das können, was Mission Impossible Kontaktlinsen können, aber was anderes Cooles. Und zwar sind das so Infrarot-Kontaktlinsen. Und die wurden wirklich gebaut und da gab es wirklich Prototypen und da gab es auch richtige Tests und so weiter. Und zwar sollen die oder können die Kontaktlinsen Infrarotlicht für Menschen sichtbar machen. Also Infrarot liegt ja im Wellenlängenbereich bei größeren Wellenlängen als rotes Licht und ist eigentlich fürs menschliche Auge unsichtbar. Was schade ist, weil mehr als die Hälfte, wenn man die Energie betrachtet, ist mehr als die Hälfte des Sonnenlichts zum Beispiel ist Infrarot und wir können es nicht sehen. Also keine Ahnung, wie schade das wirklich ist. Also ob es cool wäre, einfach so die volle Dröhnung Sonne irgendwie noch mehr zu bekommen, ist ja eigentlich so auch schon viel. Aber es gibt sehr viel Infrarot in der Umgebung und es wäre schon witzig, das irgendwie zu sehen. Und die haben das tatsächlich gar nicht so gemacht, wie man sich jetzt so smarte Kontaktlinsen vorstellt, also nicht mit Drähten und so weiter. Bei Mission Impossible ist es ja auch so, dass man in den Kontaktlinsen das richtig sieht. Also wenn man da ins Auge guckt, dann sieht man auch richtig so ein Gitter, wo halt Drähte und Elektronik und so weiter verbaut ist. Und bei diesen Infrarot-Kontaktlinsen, das ist eine Forschungsgruppe aus China, die haben das gemacht. Und das ist Nanotechnologie, was sie da benutzen. Also da sind so Nanopartikel drin, in einfach so eingelassen quasi in dieses normale Kontaktlinsenmaterial. Und die sorgen dafür, dass Infrarotlicht umgewandelt wird in sichtbares Licht. Also es klingt erstmal relativ einfach, weil so funktioniert ja zum Beispiel auch
Fluoreszenz.
Wollte gerade Photosynthese sagen und dann habe ich gemerkt, das ist falsch. So funktioniert ja zum Beispiel auch Fluoreszenz. Nur das Problem ist, bei Fluoreszenz funktioniert das so, dass höher energetische Photonen kommen, werden absorbiert und dann werden niedrigere, also Photonen mit niedriger Energie wieder abgegeben. Und in dem Fall muss es ja andersrum laufen. Also man kriegt quasi die Infrarot-Photonen, die haben weniger Energie als das sichtbare Licht, was sie dann abgeben. Und das funktioniert, indem quasi mehrere Photonen absorbiert werden und dann eins wieder abgegeben werden.
Und das heißt aber, es ist ein chemisches System oder sind da trotzdem auch Drähte mit drin oder sind das quasi nur Moleküle, die das machen?
Genau, es sind Moleküle, die das machen. Also es ist ohne, ohne Batterie, ohne Drähte und so weiter. Das funktioniert tatsächlich nur über diese Nanopartikel. Die werden auch Upconverting Nanopartikel oder Upconversion Nanopartikel genannt. Ich weiß nicht, ob es da ein cooles deutsches Wort für gibt. Wahrscheinlich nicht, weil das irgendwie neu ist und man das einfach aus dem Englischen übernommen hat. Und die machen eben genau das. Also die wandeln das Infrarotlicht in sichtbares Licht um. Und das funktioniert relativ gut und tatsächlich ist es so, dass Infrarotlicht auch besser als sichtbares Licht durch das Augenlid kommt und die haben das an Menschen getestet, an so 15 Personen, also kein Riesentest, die hatten 15 Personen, die da teilgenommen haben an der Studie und die haben das so in verschiedenen Gruppen gemacht und die konnten sogar mit geschlossenen Augen dann noch besser das Infrarotlicht sehen als mit offenen Augen, weil auch einfach das sichtbare Licht dann so ein bisschen ausgeblendet war. Ja, krass, oder?
Ey, aber das ist doch Agententechnik, oder? Wenn du weißt, du liegst da, machst einen Nap und alle denken, du schläfst und aber eigentlich beobachtest du wie der Predator, weißt du, so die Wärmebilder deiner Umgebung so, das ist ja übelst
das
stealthy.
Das funktioniert so cool leider noch nicht. Das ist direkt der Downer an der Sache. Die Tests und so weiter haben die mit einer Infrarot-LED gemacht und das funktioniert gut, weil die Intensität ist dann einfach höher als natürlich jetzt, wenn so ein Körper Wärmestrahlung abgibt und auch fokussierter. Die sind noch nicht, also die Nanopartikel sind nicht so empfindlich, dass sie Wärmestrahlung abbilden können. Aber natürlich am Ende vom Paper steht, blablabla, da arbeiten wir dran. Also das wollen wir und wir gucken, wie wir das machen können, dass die noch empfindlicher werden oder dass die Kontaktlinsen generell noch empfindlicher werden und dass wir das dann so machen können.
Aber das heißt, aktuell sehen die quasi nur Lichtpunkte. Also du kannst jetzt noch keine Formen oder irgendwas erkennen.
Doch, du kannst Formen erkennen, wenn das von dieser LED-Leuchte kommt. Also du kannst quasi keine Wärmestrahlung von Menschen erkennen. Mhm. Aber wenn quasi du so eine Art räumliche LED hast, dann würde das schon gehen. Die Auflösung ist auch nicht so mega. Also die ist halt natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir einfach mit unserem Auge sonst sehen. Also wie kleine Details wir sonst sehen können. Aber könnte man trotzdem natürlich in so Spionagezwecken einsetzen. Ich denke da so an so geheime Morsecodes oder so, die man sich irgendwie gegenseitig zukommen lassen könnte. Also sowas wäre natürlich eine Anwendung. Genau, alles Weitere muss man dann halt gucken. Es gibt natürlich, also es gibt ja auch Nachtsichtgeräte und so, ne? Also es gibt ja schon Möglichkeiten, Wärmebildkamera, wie man das machen kann. Aber das ist natürlich super dezent und es braucht keine Stromquelle. Das ist der große Vorteil an diesen Infrarotteilchen. Also
das
ja,
ist mega.
Das,
ja.
Die gibt's, also wurden produziert, gibt's noch nicht auf dem Markt oder so. Die haben das Patent, glaube ich, angemeldet. Aber ja, mal gucken, was irgendwie daraus wird und wie man das dann, wofür man das denn einsetzt. Ich meine, das ist ja wie mit allem, ne? Wie mit den Masken quasi. Ist irgendwie cool, kann man für coole Sachen einsetzen, kann man natürlich auch für andere Sachen einsetzen. Ich hatte so einen Artikel gelesen, dass so eine Form von, also nicht auf dieser Nanotechnologie basierend, aber irgendwie so mit so einer Folie oder so, dass Leute versucht haben, das bei Poker einzusetzen, zum Beispiel, um zu schummeln und so weiter, ja, mit irgendwelchen markierten Karten. Das ist natürlich so eine bisschen billigere Variante, aber wenn, ja, wenn das funktioniert, ja, mal gucken. Aber ja, also so, also das funktioniert schon mal und das funktioniert auch super gut und hat halt eben nicht diese Hürden, dass man es irgendwie schaffen muss, Elektronik richtig klein zu machen und in so eine Kontaktlinse zu packen. Das meintest du, Jack, ja vorhin schon mal, dass das vor allem jetzt gerade das Problem ist, auch in Richtung Batterie. Aber auch da sind Leute dran. Also das ist das mit dem Infrarot, das war aus diesem Jahr und 2023 gab es ein Forschungspaper dazu, dass eine Gruppe aus Singapur dieses Mal versucht oder geschafft hat, eine super kleine Batterie zu entwickeln, die man theoretisch in so Kontaktlinsen packen könnte. Das ist diesmal, also die Batterie haben sie schon entwickelt, aber die haben jetzt keine Kontaktlinsen damit gemacht und dann auch keine realen Tests und so weiter und so weiter. Aber sowas ist auch quasi in Planung, weil na klar, sobald du da irgendwas mit Elektronik machst, brauchst du natürlich auch irgendwie Strom. Und es ist ja das eine, also die Elektronik und die Batterie, das muss alles klein sein, damit das da reinpasst. Aber vor allem muss das auch irgendwie ungefährlich für dein Auge sein.
Ja.
Also ich meine, wir kennen ja alle die Stories von irgendwelchen Lithium-Ionen-Akkus, die sich dann aufblasen und explodieren und so weiter. Und das passiert zwar super selten, aber trotzdem will man sich sowas vielleicht eher nicht ins Auge stecken. Deswegen muss man da so extra gut aufpassen. Und was ich für diese Kontaktlinsen natürlich mega anbiete, sind so Biobatterien. Das gibt es ja auch schon aus verschiedensten Materialien. Es gab sogar neulich mal so eine Batterie aus Pilzen, die irgendwie entwickelt wurde und dann biologisch abbaubar war. Und wow. Hier, ja, ich weiß, was ist das alles? Aber ja, kurz dazu, warum sind nicht alle Batterien so? Weil wäre ja auch cool, wenn man nicht diesen ganzen Elektroschrott hätte, liegt natürlich daran, dass die nicht so leistungsstark sind, ne? Die Energiedichte ist nicht groß genug, die Leistung ist nicht groß genug. Aber für diese Kontaktlinsen, die ja super klein sind, braucht man ja vielleicht gar nicht so viel Leistung. Und die Batterie, die da in Singapur jetzt entwickelt wurde, ist auch noch extra cool, weil man die über die Tränen Flüssigkeit quasi ewig haltbar machen kann. Also in Tränen sind ja so Salze drin, Natrium, Kalium, cool. Ion vor allem. Und die können dann das Elektrolyt quasi zwischen Anode und Kathode von dieser Biobatterie sein. Und die Biobatterie besteht quasi, oder die ist so beschichtet mit Glucoseoxidase, also quasi in der Form von Zucker, wenn man so will. Und an der Anode muss dann Zucker hinkommen, also Glucose, damit die dann da so reagieren können, dass Elektronen freigesetzt werden. Und Zucker ist auch in der Tränenflüssigkeit. Also eigentlich lädst du dann die ganze Zeit beim Tragen immer wieder diese Batterie auf. Ja,
geil.
Also ja, mega crazy. Und dann, aber mein erster Gedanke war so, ja okay, wenn jetzt die Tränenflüssigkeit die Batterie irgendwie auflädt und Elektronen freisetzt, ist das dann schädlich fürs Auge? Aber nein, dann habe ich gecheckt, das ist nur das Elektrolyt zwischen der Anode und Kathode und nicht irgendwie außenrum und dann kommt da die Elektronen rein. Also so ist es natürlich nicht. Genau. Was ich gerade schon gesagt hatte, das Problem ist, die hat nicht so viel Leistung. Also diese konkrete Batterie hat jetzt eine Leistung von 201 Mikrowatt. Aber würde reichen, also würde natürlich nicht reichen fürs Handy oder so, aber würde reichen, um so eine Kontaktlinse zu betreiben.
Mega.
Fand ich auch ziemlich irre, dass es das jetzt gibt. Wie gesagt, Prototyp ist noch nicht so richtig da. Und jetzt kommt das Beste. In Interviews hat der Erstautor von dieser Studie gesagt, dass er von Mission Impossible 4 inspiriert war, das zu entwickeln. Also buchstäblich hat hier quasi mal wieder erst Science-Fiction inspiriert und dann Science-Fiction wieder Science inspiriert, um diese Mini-Bio-Batterie zu entwickeln.
Mega, das ist echt cool.
Ja, einfach super lustig. Also mal gucken, was da, wofür das jetzt eingesetzt wird oder irgendwann mal. Wie gesagt, erstmal jetzt die Batterie. Es gibt noch diverse andere Projekte, wo irgendwie versucht wird, smarte Kontaktlinsen zu entwickeln, die aber noch nicht so weit sind. Also das, da habe ich einiges gelesen, wo man sich irgendwie anmelden kann für, ich hätte, wenn das irgendwann mal gibt, sowas gerne von irgendwelchen total ambitionierten Shops, die Kontaktlinsen verkaufen, die sagen, hey, irgendwann werden wir auch smarte Kontaktlinsen haben, mit denen könnt ihr Sachen ranzoomen und keine Ahnung, die ganze Zeit aufnehmen und immer wieder angucken, was ihr gesehen habt. Aber da gibt's keine konkrete, also da verlinken die jetzt keine konkreten Paper oder irgendwas zu, die schreiben das einfach und wahrscheinlich arbeiten die schon im Hintergrund irgendwie da dran. Vielleicht hat denen die Batterie gefehlt und die gibt es jetzt. Also schauen wir mal, wie sich der Kontaktlinsenmarkt dann vielleicht noch entwickelt.
Du musst ja auch nur zurückdenken, wenn du jetzt diese erste Mission Impossible Serie nimmst aus den 60ern und du dahin gehst, sind ja auch Agenten, ne? Und du sagst, okay, wir haben hier ein Telefon, das ist so klein, dass es in eure Hosentasche passt und das kann alle Personen in eurer Umgebung filmen. Das zeigt euch sofort eure Geoposition über Satelliten auf. Dann hätten die damals wahrscheinlich auch gesagt, Alter, niemals, bis wir da sind. Ne? Und jetzt sind wir da und so weiter.
Das ist ja selbst bei den Mission Impossible Filmen noch so, wo die immer so richtig aufwendig irgendeinen Satelliten ansteuern müssen. Also da brauchen die ja immer dann auch so ein spezielles Gerät, müssen da irgendwas machen und so weiter.
Mit ihrem klobigen Laptop.
mit den klobigen Laptops, ja. Ich finde das, ich finde das ganz lustig, aber ja. Ja, coole Idee mit den Kontaktlinsen auf jeden Fall. Und wer weiß, Infrarot-Kontaktlinsen könnte es vielleicht relativ zügig geben. Oh Gott, dann kannst du nachher bei Taylor Swift auf dem Konzert die ganze Zeit die Signale sehen, die ja, an dieses Armband geschickt.
Und da schließt sich der Kreis. Ja, noch cooler ist, wenn wir die Infrarotsignale aus den Augen schießen, aus den Kontaktlinsen
ja,
raus.
Ja, ich wollte gerade sagen, blinzle dreimal und dann macht das Armband irgendwas.
Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und es ist ja auch allseits bekannt, dass Tom Cruise fast alle Stunts selbst performt, dass er sie selbst konzipiert, selbst testet. Und ja, da sehr viel auf seinen Mist gewachsen ist. Zum Leid der Versicherungsgesellschaften. Also es gab einen Stunt, auf den kommen wir nachher zu sprechen, wo die Versicherungsgesellschaft gesagt hat, auf gar keinen Fall versichern wir diese Scheiße hier. Weil der kann ja wirklich sterben, ne?
War der nicht auch mal richtig doll verletzt?
Komme ich gleich drauf. Ja, komme ich gleich drauf.
Ah, okay, gut.
Ja, aber auch die Regisseure haben natürlich Schiss, weil sie sagen, Alter, wenn der jetzt unter meiner Leitung hier vor der Kamera stirbt, das wäre nicht so gut für meine Karriere. Aber es ist natürlich auch wirklich einmalig für dieses Franchise und wie wir schon gesagt haben, einmalig auch für einen Schauspieler, dass er da so ambitioniert. Der macht das ja jetzt nicht nur, um jetzt irgendwie zu zeigen, ich kann das. Also ich glaube, da geht es nicht um Selbstdarstellung, sondern das ist auch eine große Portion Leidenschaft. Ne? Der hängt in diesem Franchise drin. Das ist irgendwie das größte Ding seines Lebens. Und er hat da, glaube ich, auch einen guten Hang zum Perfektionismus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern konntet. Das ging ja sogar so weit, dass er letztes Jahr die Olympischen Spiele eröffnet hat mit so einem Stunt. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Mm-mm. Letztes Jahr?
Ja, 2024. Die Olympischen Spiele in Paris wurden eröffnet mit Tom Cruise, der sich aus, was weiß ich, 30 Metern Höhe im Stadion ist er runtergeflogen. Er ist runtergesprungen. Ist er da, hat sich abgeseilt.
Ist ja witzig. Ich erinnere mich nur an London und James Bond mit der Queen quasi. Aber
stimmt, ja, das gab's auch, genau, mit Daniel
Craig. Ja, auch cool.
Also so weit geht das, ne? Dass es halt so ikonisch für dieses Franchise ist, dass es dann bis ins echte Leben in die Olympischen Spiele mit reinträgt. Und ich habe ein Interview mit dem Stunt-Koordinator aus dem aktuellen Teil gehört und weil ich nochmal wissen wollte, warum. Ich meine, du hast ja alle Möglichkeiten. Wir sehen das bei dem Marvel-Film, da haben wir ja neulich schon gesagt, das ist komplett in grün gedreht. Ja, die sind alle irgendwie 90 Minuten in einem grünen Raum und dann entsteht der Film um sie drumherum. Und er hat aber gesagt, also man kann es natürlich total einfach faken, aber du siehst es, dass es fake ist. Mhm. Ja. Und das ist eben dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Echtheit von Mission Impossible, die transportiert sich eben dann auch emotional, weil du wirklich siehst, okay, das ist einfach übelst authentisch, wie das gemacht ist. Und deswegen versuchen die, 90% der Stunts als Practical Effects zu machen. Ist natürlich auch viel CGI mit dabei, muss man natürlich auch sagen. Ne? Aber die Grundidee der Stunts, die wird immer praktisch erdacht und auch praktisch umgesetzt. Und dazu ziehen sie auch wissenschaftliche Expertise mit ein, weil er gesagt hat, du brauchst natürlich jede Menge Experten, die dir quasi die Variablen von so einem Stunt vorgeben. Ja? Also zum Beispiel jetzt in dem neuesten Teil, da gibt es so eine krasse Unterwasserszene in einem U-Boot. Und da hatten sie eben so Unterwasserexperten mit dabei und vor allen Dingen auch medizinisches Fachpersonal. Da ging es zum Beispiel darum, dass Ethan Hunt so eine spezielle Maske bekommt, mit der er unter Wasser atmet. Die hat aber keinen Tank, sondern der atmet quasi seine eigene Ausatemluft wieder ein. Und ich weiß nicht genau, wie es im Film umgesetzt ist, aber es geht eben darum, dass er keinen großen, fetten Sauerstoffrucksack hat, wie so ein Taucher, sondern es ging um die Überlegung, welche Gasgemische oder welche Verhältnisse vom Gas können wir da jetzt in dieses System reinbauen, damit du eine möglichst lange Zeit unter Wasser atmen kannst, damit es noch realistisch ist und vor allen Dingen auch wirklich umsetzbar, weil Tom Cruise hat das Ding ja dann wirklich benutzt, um damit unter Wasser zu atmen. Also das heißt, es geht eben häufig darum, ja, sich wissenschaftlichen Rat zu holen, um diese ganzen Variablen festzusetzen. Und er hat auch gesagt, um vor allen Dingen auch Grenzen zu erörtern. Du weißt dann, okay, bis dahin können wir gehen, das können wir machen. Und in 99% der Fälle gehen sie dann auch bis dahin, ne? Und gehen bis an den Rand des Machbaren. Und was ich dabei auch ziemlich cool fand, ist, dass sie auch eine krasse technische Entwicklung dann immer mit drin haben. Also du weißt ja, dass für diese großen Filme immer Props gebaut werden, dass Apparaturen gebaut werden, aber häufig ja nur, um einen sichtbaren Effekt ja zu faken oder etwas so darzustellen, als würde es passieren. Aber was die jetzt wirklich machen, ist, Prototypen zu entwickeln für Dinge, die tatsächlich funktionieren. Also es gibt zum Beispiel in Mission Impossible Fallout gibt es einen Sprung aus dem Flugzeug, sprechen wir nachher noch drüber. Und da hat das Team eine Sauerstoffmaske entwickelt, die quasi so ein Visier hat und die von innen beleuchtet ist. Also die Idee war, du sollst Tom Cruises Gesicht die ganze Zeit erkennen, weil normalerweise hast du bei diesen Sauerstoffmasken ja so einen fetten Schlauch vor der Nase, ne? Und dieser Schlauch hier, wie bei diesen Jetpiloten, ne? Und der verdeckt halt zu viel vom Gesicht. Und die wollten aber, nee, wir zeigen euch hier, dass Tom Cruise wirklich aus diesem Flugzeug gesprungen ist, beleuchten diese Maske von innen und gleichzeitig musst du, das war eine Höhe von 9 Kilometern, also es ist wirklich eine Sauerstoffmaske gewesen, gleichzeitig musst du halt sicherstellen, dass der topbezahlte Schauspieler nicht stirbt. Und dann bauen die so ein Teil. Also ich fand das total irre, weil du brauchst ja ein hohes Maß an, das ist lustig, weil ich habe hier die ganze Zeit den Zollstock im Bild. Ich fuchtel hier nebenbei mit dem Zollstock hin und her. Aber es untermauert meinen Punkt. Du brauchst ein hohes Maß an ja, Ingenieursgeist und Erfinderreichtum, der dann in diese Filme mit einfließt, um diese realistischen Effekte sicherzustellen. Das fand ich schon ziemlich cool.
Ja, überhaupt diese ganze Entwicklung von Spezialeffekten und dass Leute für Spezialeffekte so übelst krasse technische Grenzen sprengen. Das ist ja voll die Eigenschaft von Filmen. So Pixar ist ja genau auch aus solchen Sachen entstanden, aus ILM. So diese ganzen Spezialeffekte schmieden, mega geil, was die alles gemacht haben.
Und für diese Unterwasserszene im neuen Teil, also da geht es irgendwie darum, dass er in ein U-Boot muss und ich weiß nicht, er muss da irgendwas suchen und dann läuft das U-Boot voller Wasser und fängt an sich zu bewegen und dann ist
natürlich
das U-Boot unter Wasser an der Klippe und droht halt diese Klippe abzurutschen. Und dann haben sie gesagt, sie haben das alles gebaut. Also sie haben dieses riesen U-Boot gebaut, das konnte sich 360 Grad rollen, das konnte auch nach vorne kippen. Und dann haben sie gesagt, es gibt in Hollywood keinen Pool, der groß genug wäre, um dieses scheiß U-Boot da reinzupacken. Also haben sie gesagt, gut, dann haben wir halt die beiden Pools auch noch komplett selbst gebaut.
Oh, krass.
Und dann haben sie gesagt, allein der kleinere von beiden, ich weiß nicht, wie groß der groß war, aber der kleine Pool war 12 Meter tief und 50 Meter breit.
Alter.
Das war der kleine.
Aber 50 Meter ist doch quasi normal, oder? So eine 50 Meter Schwimmbahn?
Ja, klar. Aber 12 Meter tief? Anne, du weißt, du musstest neulich erst tauchen. Du weißt, was 12 Meter sind.
Du meinst wegen 3,40 und dem Druck, ja, der einen dann da erwartet. Ja, ist schon, ja. Das ist schon enorm. Das ist übrigens, ich möchte diese Gelegenheit wieder nutzen und einen Weltraum-Fact in diese Folge bringen. Und das ist übrigens von den Maßen her so ähnlich wie der Pool bei der NASA, wo quasi die ISS drin ist, wo die dann immer diese Außenbordeinsätze trainieren.
Ja.
Der ist auch ungefähr 12 Meter tief und 50 Meter, Wahnsinn. Ich glaube 60 Meter breit.
Ja.
Ja. Ja, krass.
Und ich meine, du hättest das ja alles faken können, ne? Wenn die jetzt im Weltraum drehen, ja, dann hängen die Leute an Schnüre und ich glaube auch diese Unterwassersequenzen, die könntest du an Schnüren drehen, ne? Und die Hintergründe sind natürlich, also der Pool ist quasi trotzdem grün, also die Wände sind trotzdem grün, weil sie die Hintergründe natürlich dann eben trotzdem verändern.
Ja.
Aber sie sagen eben, diese Bewegung im Wasser, das kriegst du halt am besten hin, wenn du Wasser hast. Und das,
wenn du wirklich im Wasser bist, ja.
Ja, genau. Und das Problem daran ist aber eben, du kannst dann immer nur eine kurze Zeit. Es dürfen nur wenig Leute runter, wegen Sicherheitsgründen. Die haben dann noch so Rescue-Taucher immer mit dabei. Und dann haben sie aber auch nur ein gewisses Zeitfenster. Die wissen, der Sauerstoff, der reicht jetzt hier für 2 Minuten. Dann können wir nur 2 Minuten drehen. Dann holst du alles wieder raus und geht's von vorne los. Also der Aufwand dahinter ist enorm. Und ich meine, wir überprüfen ja jetzt hier die Realität von diesen Filmen. Und ob diese Agentenstory dahinter klappt, da kommen wir vielleicht ganz am Ende noch drauf. Aber man sieht schon mal, der Aufwand, den sie betreiben, um das realistisch zu machen, spricht einfach dafür, dass es grundsätzlich möglich wäre, erstmal diese Szenarien so zu haben. Ja, dass da wirklich jemand so in dieser Umgebung sich bewegt und da drunter ist mit so einer Maske oder aus dem Flugzeug springt. Das ist alles echt. Und dass es echt ist, das sieht man eben auch an dem, was du gefragt hattest, Anne, an den Verletzungen von Tom Cruise.
Mhm.
Teil 2 geht damit los. Hast du ja auch gesehen, dass er an so einer Felsspalte klettert.
Oh, ja.
600 Meter über dem Boden, ja. Und das ist alles echt. Also natürlich ist er in so einem Harness, also so einer, wie sagt man, so einer Halterung oder so ein Gurt, ne, so ein Klettergurt.
Aber im Film sieht es dann so aus, als wäre der nicht da. Nochmal jetzt für alle, die
das wird, genau, das wird dann, das wird also, dann digital retuschiert, genau.
Ja, genau.
Aber der klettert in echt. Er klettert in echt und er springt ja dann von einer Felsspalte zur nächsten. Und das hat er auch wirklich in echt gemacht und hat sich dabei die Schulter gerissen. Also das ist real und dieses ganze Klettern und Stuntkram, das ist echt. In Teil 3 wird er durch eine Explosion gegen ein Auto geschleudert. Also da hast du natürlich auch diese Wires, ne, diese Kabel, die du springst in die Luft und dann ziehen Leute dich an diesem Kabel zur Seite, dass es so aussieht, als würdest du jetzt von der Explosion weggebombt werden. Und er ist aber wirklich gegen ein Auto geknallt. Das war auch Plan in dieser Szene. Und beim Knall gegen dieses Auto hat er sich 2 Rippen gebrochen. Also auch da siehst du, dass der Realismus von diesen Stunts wirklich drauf angelegt ist, die echte Welt zu simulieren. In Teil 6 gibt es auch was, da springt er von einem Hausdach auf ein anderes Hausdach und kurz bevor er das andere Hausdach erreicht, also er trifft es nicht ganz, ne? Er sackt so runter und er hat gesagt, das war auch geplant, also ihm war völlig klar, dass er jetzt mit vollem Speed losrennt und gleich abrutschen wird an der Hauskante. Und das Problem ist aber, dass er seinen, ich glaube, rechten Fuß so ein kleines Stück zu weit vorne hatte. Und das heißt, er kommt zuerst mit dem rechten Fuß gegen die Wand und dann knallt er mit dem Oberkörper drauf und hat sich dabei, und das siehst du in der Slow-Mo auch, er knallt dagegen und knackt sich halt richtig schön den Knöchel nach hinten weg.
Scheiße.
Wisst ihr, was Tom Cruise dann macht?
Weiter.
Die Kamera läuft, er zieht sich hoch und er humpelt aus dem Bild. Also er läuft mit dem gebrochenen Knöchel. Er sagt, er wusste in der Szene, dass er gebrochen ist. Und dann humpelt er einfach weiter.
Ah, was ist das für ein Typ?
Abgefahren. Aber wie machen die das? Er hat jetzt also schwere Verletzungen. Und dann müssen die doch die Dreharbeiten für Wochen pausieren, oder?
Exakt so war es. Er hat gesagt, an demselben Tag hat die gesamte Crew ihre Ferien geplant. Und Rebecca Ferguson hat ein Kind gekriegt.
Was?
Ja, ist dann so. Er hat gesagt, sorry, aber das geht jetzt ein paar Monate nicht weiter. So.
Krass, abgefahren.
Und was ich daran sehr cool fand, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass sie wirklich immer diese Grenzen ausloten. Ne? Sie kennen alle Variablen und das sind ja auch keine waghalsigen Stunts in dem Sinne, dass es jetzt unsicher wäre. Ne? Also der Stunt-Koordinator hat auch gesagt, kein Stunt-Koordinator würde weder einen Stuntman noch einen Schauspieler in so eine Situation geben lassen, wenn die nicht zu 100% davon überzeugt sind, dass das funktioniert. Du kannst natürlich diese Zufälle nie ausschließen, ne? Also es ist immer ein Risiko mit dabei, deswegen versicherst du das Ganze ja auch. Aber die proben das natürlich so, dass sie wissen, so wie wir das in diesem Setting gemacht haben, wird das funktionieren. Diese Grenzen, ne, die sie da ausloten, das finde ich halt trotzdem krass, was sie dann daraus machen. Also im 4. Teil, Anne, da klettert Tom Cruise hier das Burj Khalifa hoch, ne, den höchsten Wolkenkratzer der Welt.
Ja.
828 Meter hoch insgesamt. Und er war festgeschnallt in einer Höhe von 500 Metern.
Alter.
Und Anne hat es jetzt schon gesehen, aber Henry, für dich nochmal hier eine kleine Szene behind the scenes, wie sie das gemacht haben. Wenn ich solche Videos gucke von Leuten, die klettern, ich kriege immer sofort schwitzige Hände. Henry, du musst jetzt mal beschreiben, wie es dir dabei geht, wenn du dieses YouTube-Video hier anguckst.
Okay, Tom, we're ready to go.
Stepping out, guys. This is just another day at work on Mission Impossible.
Ja, also man sieht in den Einstellungen, sieht man quasi, kann man ewig weit gucken, so. Und er hängt einfach nur an einem Seil und läuft dieses Haus entlang. Einfach. krass.
Wahnsinn, oder?
Ja, und er sieht dabei sehr entspannt aus auch, ne? Und jetzt springt er aus dem Fenster.
Und dann rennt er auch noch die Hauswand so runter.
Oh Gott, was ist mit dem?
Auch hier, ne, dieser, wie er da die Fassade runterrennt und so, das ist alles echt.
Ja.
So. War auch in der Stunt- und Filmwelt natürlich eine Sache, wo die alle blown away waren davon, ne? Also das ja. hat... Das gab's bis dahin noch nicht, sowas. Das war schon ziemlich krass. Und dann ist natürlich immer so die Sache, wie überbietest du das? Wie machst du da weiter, ne? Also in Mission Impossible 5 hängt Tom Cruise an einem Airbus A400M. Das heißt, er hält sich mit zwei Händen an der Tür fest. Das Ding ist 250 km/h schnell. Und auch da habe ich euch ein kleines Video mitgebracht. Auch nur ganz kurz, aber auch so ein Behind the Scenes. Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Ein Mensch hängt an einem Flugzeug, an einem Airbus, während dieses Flugzeug losfliegt. Und das ist nur so ein Gurt, an dem er da hängt.
Das Flugzeug hebt wirklich ab?
Ja, ja.
Alter.
Er war mit diesem Flugzeug in der Luft. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie oft die das gemacht haben.
20 Mal. 20 Mal.
Nee, 8 Mal. 8 Mal, aber reicht.
8 Mal.
Aber man muss auch sagen, Tom Cruise, also wenn er das alles selbst macht, also ich meine, wenn man sich ständig so abgefahrenen Gefahren aussetzt, ne, dann ist er auch ein ganz schöner Adrenalin-Junkie.
Ja,
sicher.
So, also ich meine, ist schon krass.
Naja, und wenn ihr jetzt denkt, diese 8 Mal mit diesem Airbus ist viel, ich habe ja vorhin über diese Sauerstoffmaske gesprochen, ne, die beleuchtete. Die kommt aus dem 6. Teil und da springt Tom Cruise in 9 Kilometern Höhe aus einem Militärflugzeug. Im finalen Shot sind 3 Takes drinne, ja, von diesen Aufnahmen. Und ich meine, 9 Kilometer, das ist Reiseflughöhe, auch wenn wir in Urlaub fliegen, ne? Da springt er raus und jetzt überleg mal, wie oft er aus diesem Flugzeug rausgesprungen ist mit dieser Maske, bis es geklappt hat.
Also wenn du sagst, 8 Mal
diesmal
ist
20.
Wenig, dann diesmal sind 20, ja.
106 Mal.
Nee.
Ah.
Oh.
Ja.
Das heißt, sie mussten 106 Mal wieder hochfliegen.
Ja.
Damit er,
wieder rausspringen.
Ja.
Und er ist dann quasi diese 9 Kilometer 100 Mal, über 100 Mal gefallen.
Hätte er nicht mal richtig springen können?
Und da merkst du halt auch wieder, dass da eine große Leidenschaft und Perfektionismus mit dabei ist, ne?
Ja.
Sowohl bei den Regisseuren als auch bei Tom Cruise selbst. Und deswegen habe ich ja gesagt, ne, also grundsätzlich sind das jetzt alles keine Dinge, die der physikalischen Realität widersprechen. Das meiste davon ist tatsächlich echt. Aber an diesen 106 und auch an den anderen Sachen, die ich erzählt habe, merkst du eben, du könntest das im echten Leben natürlich trotzdem nicht so machen, weil diese Agentensituationen, die ergeben sich ja ad hoc. Also in der Szene im Film macht Tom Cruise das ja zum ersten Mal, also Ethan Hunt macht das zum ersten Mal und es funktioniert sofort. Und das ist jetzt natürlich der Haken, der hier dran hängt. Das ist natürlich monatelange Vorbereitung, Training, Übung. Also dieser Flugzeugsprung, diese 106 Sprünge, das hat insgesamt 1 Jahr gedauert, bis dieser Stunt fertig war. Ein ganzes Jahr.
Ja, und abgesehen davon, dass er ist er ja trotzdem immer noch ein bisschen gesichert. Also in dem Film, habe ich ja schon gesagt, diese Felswand, die hochklettert, das macht er ohne Sicherung. Burj Khalifa, da klettert er natürlich auch ohne dieses Seil im Film. Also im Film wurde das wegretuschiert.
Richtig, ja.
Da klettert er ja nur diesen Handschuhen und das widerspricht dann vielleicht schon so ein bisschen den physikalischen Möglichkeiten.
Also das heißt, wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen zusammenfassen wollen, dann kann man sagen, okay, Ethan Hunt hat logischerweise irgendeine Art Agententraining, ja. Er hängt da an der Felswand mit seinem, weiß nicht, Walkman oder so, ne? Und übt ja sozusagen auch in seiner Freizeit dieses krasse Agentenleben. Aber ob das ausreicht, um in diesen konkreten Situationen diese krassen Naturgewalten wie Wind und Höhe und Hitze so auszuhalten, das ist natürlich fraglich. Und vor allen Dingen bei 8 Filmen, die es mittlerweile sind, weiß ich nicht, ob Ethan Hunt das wirklich so oft hintereinander überlebt hätte. Ja? Also einmal klappt das vielleicht,
ja,
dass du dich an dem Flugzeug festkrallst, aber ob du dann noch den Wolkenkratzer hochkommst und dann noch in das U-Boot, weiß ich nicht. Das ist dann natürlich alles Fiktion, aber wie ich finde, sehr schöne Fiktion. Sehr, sehr cool gemacht.
Wir kommen zum Moment der Momente, in dem wir jetzt ein Gütesiegel vergeben wollen. Und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt, weil ich heute die Moderatorin bin. Lasse ich euch natürlich den Vortritt zu bewerten, wie wissenschaftlich korrekt ihr Mission Impossible findet.
Also, wenn wir es durchgehen, Masken realistisch, Kontaktlinsen auch fast. Es geht in die Richtung. Ich denke, die Kontaktlinsen sind nur noch eine Frage der Zeit. Und mit den Stunts, naja, also ich meine, da gehört schon eine große Portion Glück dazu, dass das so oft hintereinander gut geht, so. Und wir haben es ja, oder Jack hat es ja am Ende noch quasi gut zusammengefasst, es ist an sich alles realistisch, wie das dargestellt ist, aber trotzdem würde es in der Realität nicht so ganz hinhauen. Deswegen würde ich eine Schildkröte vergeben.
Schildkröte!
Ja.
Ja, da würde ich voll mitgehen. Denn ich finde diese Stunts so, klar, das würde jetzt so alles nicht hinhauen, aber allein, dass sie das wirklich bauen und machen und sagen, okay, mit einem Sicherungsseil, weißt du? Es klappt vielleicht nicht in echt, aber mit einem Sicherungsseil klappt's. So, das ist der schmale Grat von Delfin zu Schildkröte und den gehe ich mit.
Ja,
und genau. Alle anderen Sachen sind tatsächlich plausibel und brauchen nur technische Finesse. Von daher bin ich auch voll dabei. Schildkröte, let's go.
Also abgesehen davon, dass ich bei der Schildkröte ja immer mitgehe, habe ich genau das gedacht. Also es reicht natürlich nicht für den Delfin, weil ganz so weit sind wir noch nicht. Aber Schildkröte kann ich mega gut mit aufspringen. Das können wir gerne so machen. Also ja, dann bekommt Mission Impossible von Wissen hinter den Kulissen feierlich die Schildkröte verliehen.
Yay!
Und dann freuen wir uns heute besonders, denn es gab eine Rückmeldung aus der Community, die wir natürlich gerne teilen wollen.
Ja, zu unserer Final Destination-Folge. Die kam anscheinend sehr gut bei euch an. Und Andi hat uns eine Nachricht geschickt. Und zwar auf unser Instagram-Profil. Wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann macht das doch mal bitte. Dann kriegt ihr nicht nur tolle Fotos zu jeder aktuellen Folge, sondern ihr könnt uns auch Nachrichten schreiben, so wie Andi das gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, zum Thema Augen. Wir hatten ja den Augenlaser bei Final Destination und er arbeitet im Chemielabor und da ist wohl neulich einer Kommilitonin, hat er gesagt, konzentrierte Säure ins Auge gespritzt, trotz Schutzbrille.
Okay.
Und sie musste danach, also das ist jetzt noch nicht das ist noch nicht der Final Destination Moment, aber wenn ihr gerade Instagram offen habt, Anne-Henry, macht das mal kurz auf, denn er hat uns ein kleines Video geschickt von der Augendusche. Bin mir sicher, dass ihr die in eurem Laborpraktika, genau, ihr kennt die sicherlich auch. Ja. Aber guckt bitte trotzdem nochmal drauf, ob die bei euch auch so aussah. Wir packen euch ein kleines Video in unseren Instagram-Post. Aber ich finde, das ist ein Final Destination-Gerät. Das sieht so gruselig aus. Da kommt übelst heftiger Wasserdruck aus einer Vorrichtung raus.
Oh, voll,
und das packst du dir auf deine Augäpfel. Das ist übelst gruselig.
Ja. Und dann musst du die Augen offen haben und das Ding spülst dir so richtig schön durch.
Ich habe mich das ehrlich gesagt auch bei uns im Labor, habe ich mich das immer gefragt, kann ich das? Also wenn es mal wirklich so weit ist, aber wahrscheinlich, wenn du Säure im Auge hast, ist dir auch scheißegal mit dem Wasserdruck, ne?
Ja, voll.
Aber ich finde, das ist eine Final Destination Apparatur. Also wenn der Tod Bock hat, dann dreht er da einfach, weißt du, hier nochmal 10 Bar auf und dann schießt aber aus dem Hinterkopf wieder raus der Wasserstrahl. Ich finde das mega gruselig. Aber Andi schreibt schon ganz richtig, besser als das Auge zu verlieren, trotzdem nicht angenehm. Kann ich mir vorstellen.
Ja, cool. Danke für die Nachricht. Und ja, schickt uns gerne Feedback, gerne Themenvorschläge. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch immer drüber an unseren Instagram-Account. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wir freuen uns auch auf jeder Podcast-Plattform über unverbindliche 5 Sterne. Das ist unsere Empfehlung. Ihr könnt uns natürlich gerne bewerten, wie ihr möchtet. Wir empfehlen, 5 Sterne zu geben. Macht das vielleicht gerne. Das würde uns wirklich, wirklich weiterhelfen, wenn ihr das macht.
Und was uns auch weiterhelfen würde, wäre eine kleine Spende auf unserer Ko-fi-Plattform, wo ihr uns 1 oder 2 Euro für einen leckeren Kaffee da lassen könnt, den wir dann bei der Vorbereitung oder Jack im Schnitt trinken kann.
Ja, und das geht auch ganz unkompliziert per PayPal. Da muss man sich nicht anmelden oder so. Einfach nur kurz auf den PayPal-Button 1 Euro rüberschicken und dann freuen wir uns drüber und sind euch auf ewig dankbar.
Yes.
Und damit war es das schon wieder für heute und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.